SRF 2 Kultur. SRF 2 Kultur.
Reflexe mit Brigitte Hering, live vom Potsdamer Platz in Berlin. Hier werden morgen Samstag keine Gold- und Silbermedaillen verliehen, sondern goldene und silberne Bären. Und die Disziplin ist Film. Schnee gab es hier ausnahmsweise mal nur auf der Leinwand zu sehen und nicht auf den Straßen. Und wir wollen hier heute über die 64. Ausgabe der Internationalen Filmfestspiele von Berlin sprechen. Wir, das sind meine Experten, Katja Nikodemus, Filmkritikerin bei der Zeit, und Peter Klaus, freier Berliner Filmjournalist. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ja, einen schönen guten Morgen.
Der österreichische Filmschauspieler Christoph Waltz ist Teil der internationalen Jury hier am Filmfestival. Er hatte zu Beginn gesagt, als er gefragt wurde, was denn der Unterschied zwischen Cannes und Berlin sei, weil er in Cannes auch schon mal in der Jury war, hat er gesagt, der Unterschied sei, dass die Berlinale ein bisschen experimentierfreudiger sei. Und dass in Cannes das Essen dafür besser sei. Katja Nikodemus, teilen Sie diese Meinung?
Also am Essen arbeiten wir ja seit vielen Jahren und da tut sich auch was. Und experimentierfreudig muss man sagen, natürlich muss die Berlinale sich ja immer auch ein bisschen gegen diesen großen Bilderstaubsauger Cannes wehren. Und da muss sie halt die Flucht nach vorn eintreten. Dann sagt man halt experimentierfreudiger oder Entdeckung. Da bleibt ja gar nichts anderes übrig und das bleibt dann in dem einen Jahr, klappt das mal im anderen Jahr nicht. Und darüber werden wir jetzt sprechen.
Was das Essen angeht, würde ich Christoph Waltz empfehlen, mal nicht in die Schickimicki-Lokale zu gehen, sondern in die kleineren, feinen Lokale, die wir in Berlin haben, abseits der großen Boulevards. Da wird wunderbar gekocht. Besser als in Cannes und preiswerter. Das können auch wir uns dann leisten. Aber da hat er natürlich dann die Gefahr, dass er normale Menschen trifft. Und was das Experimentierfreudige angeht, das würde ich unterschreiben, auch weil immer deutlicher wird, wie experimentierfreudig die Berlinale in Sachen Geld scheffeln und Geld machen ist. Das Dollarzeichen hat in diesem Jahr allüberall geblinkt.
Darauf kommen wir noch, auf die Filme im Speziellen, auf den Wettbewerb und eben vielleicht auch auf sehr experimentierfreudige Filme. Bleiben wir doch gerade noch beim Essen und bei allem drumherum an so einem Festival. Dieter Koslick legt ja gerade aufs Essen auch am Festival sehr viel Wert. Es gibt sogar eine Sektion, das kulinarische Kino. Es gab dieses Mal zum ersten Mal so eine Streetfood-Aktion auf dem Potsdamer Platz. Was halten Sie denn davon, wenn man das Kino so verbindet, auch mit Sachen, die eigentlich nicht direkt mit Film zu tun haben? Katja Nikodemus oder Peter Klaus?
Ich finde es ganz normal. Das Kino steckt mitten im Leben. Wir stecken mitten im Leben. Alles gehört zusammen. Und wenn man einen gut gefüllten Bauch hat und dann wohlig im Kino sitzt, dann hat der Film vielleicht manchmal sogar mehr Chancen, mit Freundlichkeit aufgenommen zu werden.
Man darf ja auch nicht vergessen, die Berlinale ist ein Publikumsfestival und da ist natürlich naturgemäß drumherum mehr Rummel, mehr Essen, mehr Leute, mehr Aktion, mehr Event. Das geht einem auch manchmal ein bisschen auf die Nerven, aber dieses Festival ist ein Event in einer Stadt mit ihrem Publikum und das finde ich völlig in Ordnung.
Ja, Festival, da ist ja das Wort Fest mit drin, also das Kinofest, soll ja gefeiert werden auch, ne? Dazu gehört auch der Starrummel. Und wie Sie schon gesagt haben, man hat das Dollarzeichen überall blinken gesehen und man hat vor allen Dingen das Gefühl gehabt, dass der ganze Potsdamer Platz ist dieses Jahr ein roter Teppich gewesen. Es gab ja Stars wie sonst noch nie. Nicht nur George Clooney, um den sich alle gerissen haben, war da, sondern irgendwie halb Hollywood. Ich habe Stimmen gehört, die das gar nicht so toll finden. Die sagen, die Berlinale ist eigentlich nicht der Ort dafür. Gehören Sie dazu, Peter Klaus? Sie sind schon in den Startlöchern.
Nee, ich muss da wahnsinnig grinsen, weil ich komme jetzt seit 25 Jahren auf dieses Festival und man müsste mal eine Liste machen, in wie vielen Jahren die Journalisten gemeckert haben, dass zu viele Stars da waren und in wie vielen Jahren sie gemeckert haben, dass zu wenig Stars da sind. Ich kann mich nur an das anschließen, was Katja Nikodemus vor 2 Minuten gesagt hat. Es ist ein Publikumsfestival, da gehört der Rummel dazu, die Scheinwerfer, die Leute, die gerne Autogramme haben wollen. Lass doch die Stars da flanieren. Wer sie nicht braucht, kann nur weggucken.
Ja, man muss ja auch sagen, es gibt ja in Deutschland sehr viel Geld, auch für ausländische Koproduktionen. Also diese Fördertöpfe sind prall gefüllt. Und die haben ja auch manche furchtbare Filme gezeitigt. Und ich finde jetzt aber, dass jetzt mal bei der Berlinale ein paar dieser Stars vorbeikommen, die hier in Berlin und Umgebung drehen, finde ich völlig verdient. Also zum Beispiel George Clooneys Beutekunstdrama The Monuments Men und der schöne Eröffnungsfilm von Wes Anderson, so eine Verbeugung vor den Grand Hotels der Belle Epoque. Ob man diese Filme mag oder nicht, ich mochte zum Beispiel Wes Anderson sehr, versponnene, tolle Reise in die Vergangenheit. George Clooney fand ich langweilig, aber dieser Rummel, den die beiden Filme produzieren, der färbt ja wieder auf das Kino ab, auf Schlaglichter, auf Berichterstattung, auf Leute, die am roten Teppich stehen und jubeln, also gerne.
Ich habe mir mal diese Besucherzahlen angeschaut. Im Publikumsfestival in Cannes gibt es ja fast keine zivilen Besucher, die nicht in der Branche sind. In Venedig sind es einfach wenig, weil es ein kleineres Festival ist. In Berlin gehen fast 500.000 Menschen während dieser 11 Tage sich einen Film anschauen. Das ist unglaublich viel. Ich meine, Berlin hat doch 3,5 Millionen Einwohner, aber trotzdem, also das ist viel. Und diese Leute, die kommen ja nicht nur wegen der Stars. Also das muss ja auch ein sehr cinephiles Publikum sein in Berlin.
Also man sieht ja auch, wenn man hier morgens um 9 Uhr den Wettbewerbsfilm schaut und auf dem Weg dorthin ist, sieht man ja wahnsinnig lange Schlangen, manchmal rund um den Block von Leuten, die anstehen, um sich Karten zu kaufen. Und das finde ich schon wirklich toll. Und die schauen auch wirklich teilweise 10 Filme kaufen die sich und schauen wahllos quer durch die Sektion und einfach wollen dabei sein.
Mhm. Und kommen wirklich aus aller Welt mit ihren Rucksäcken, campieren da, wo es möglich ist. Ich habe auch immer Gäste zur Berlinale.
Und eben, die wollen ja nicht nur die Menschen sehen, die wollen die Filme sehen. Lassen Sie uns doch aber noch einen Moment über Menschen sprechen, die an diesem Festival aufgefallen sind. Das sind Filmemacher vor allem, die vielleicht was Besonderes gemacht haben. Ich würde jetzt halt nochmal diesen George Clooney in die Runde werfen. Warum zügelt der so viel mehr Aufmerksamkeit ab als andere, auch große Hollywood-Stars? Bill Murray war da, Matt Damon war da, Tilda Swinton ist immer wieder da. Warum hat er so viel mehr Aufmerksamkeit?
Er ist die einzige wandelnde Kaffeemaschine auf zwei Beinen und dadurch derart populär wie kein anderer.
Ah, da muss ich ein bisschen was nachsitzen. Also als jemand, der wunderbar Anzüge tragen kann, und es gibt einfach auch keinen charismatischen Star, sozusagen vom Format eines Cary Grant, der auch so etwas Old-Fashioned Hollywood-mäßiges hat. Aber ich gebe zu, da hat sich eine Hysterie auch verselbstständigt. Also ich war hier am roten Teppich, als George Clooney auftrat. Ich dachte irgendwie, ein Bürgerkrieg beginnt morgen in Berlin.
Also wirklich, ja. Das hatte ich auch das Gefühl, dieser Tag, dieser Samstag, das war am letzten Samstag, da war der Potsdamer Platz, der hat gekocht. Ja. Und der Film, lassen Sie uns doch noch kurz über seinen Film sprechen. Also ich fand den, das ist der Film, wo es um diese Truppe geht, die von Präsident Roosevelt ins Leben gerufen wurde, um eben zu schauen, welche Kunstdenkmäler in Europa, in Deutschland, in Italien man schützen soll und von den Alliierten retten soll. Und das hat sich verselbstständigt und diese Truppe hat dann versucht, auch von Nazis geraubte Kunstwerke wieder aufzusuchen, zu finden und wieder zurückzugeben. Also das ist diese Geschichte, dieser Monuments Man. Katja Nikodemus, Sie haben gesagt, Sie fanden ihn nicht so gut, Peter Klaus.
Stinklangweilig und nicht richtig mutig am Ende. Zwar ganz viel Patriotismus und die US-amerikanische Flagge groß im Bild, aber es fehlte das, was eigentlich am Ende stand, nämlich die Aufforderung, doch nun endlich weltweit zu sagen, wir alle gehen in die US Army, denn das sind die richtigen Kerle, die die Welt retten. Ein völlig überflüssiger Film, ja. Vergessen wir, glaube ich, ganz schnell. Der Clooney ist ja auch ein guter Schauspieler und auch ein guter Regisseur, hat ganz andere Sachen gemacht und ich hoffe, das macht er demnächst wieder.
Dann reden wir nicht viel länger, der kommt sowieso in die Kinos. Und ich möchte auf eine zweite schillernde Figur ganz anderen Kalibers noch zu sprechen kommen, Lars von Trier. Lars von Trier hat hier seinen Film, also den ersten Teil seines Films Nymphomaniac präsentiert im Director's Cut. Der läuft ja europaweit schon in den Kinos, kommt jetzt quasi hinterher trotzdem noch an die Berlinale als große Premiere. Lars von Trier ist in Cannes vor 2 Jahren zur Persona non grata erklärt worden. Ist das ein Schachzug, ihn jetzt hier einzuladen mit einem Film, der hier gar nicht Premiere feiert, um ihn quasi ans Festival Berlin zu binden? Was denken Sie, Katja Nikodemus?
Na, ich denke, es ist ja die Aufgabe eines Festivals, den einen oder anderen klugen Schachzug zu bewältigen. Und ich fand, das hat auch eine gewisse Logik, jedes Festival hätte diesen Film unbedingt zeigen müssen. Ich finde, es ist ein Monolith in der Filmlandschaft. Das ist eine sehr, sehr interessante diskursive Auseinandersetzung mit Sexualität und Sex in unserer Zeit. Es gibt ja so eine Aufspaltung. Charlotte Gainsbourg läuft da als Nymphomanin durch diesen Film. Sie findet entweder Liebe ohne Sex oder Sex ohne Liebe. Sozusagen, was bedeutet uns Sex und Sexualität in der entzauberten Welt, in der wahren Welt, im Kapitalismus? Man kann diesen Film mögen oder nicht, aber es sind solche Diskursfilme, finde ich, die auf so ein Festival gehören und über die man auch wirklich sich streiten kann.
Unbedingt ganz großes Kino, auch weil er in unseren Zeiten da alles möglich ist, sich auf wunderbare, bezaubernde Art und Weise mit dem Thema, welchen Wert hat eigentlich die Unschuld, auseinandersetzt. Also Kosslick hätten wir ausbuhen müssen, wenn er den Film nicht hergeholt hätte.
Obwohl er eben schon gelaufen ist und jetzt hier einfach in der Director's Cut-Fassung kam.
Das finde ich ganz unwichtig, ob Filme schon mal woanders gelaufen sind. Das ist hier ein Festival, hier kommen die Leute, wollen die sehen. Diese Diskussion haben wir ja auch jeden Sommer in Locarno. Ich finde es richtig, wenn Festivaldirektoren sagen, ja, ist schon irgendwo in der Welt gelaufen, aber hier noch nicht. Hier kommen die Leute hier, hier ist auch ein Event, hier bekommt der Film nochmal eine ganz besondere Aufmerksamkeit und damit auch die Chance, die Diskussion sehr viel größer aufzumachen. Absolut richtige Entscheidung.
Ja, ich finde auch diese Weltpremieren-Diskussion manchmal überflüssig. Und dieser Film hat doch auch gezeigt, dass es vollkommen egal ist, ob er jetzt in einem anderen Land oder in Dänemark schon im Kino läuft, weil sich alle auf ihn gestürzt haben, alle über ihn gesprochen haben und weil er einfach diesem Festival nochmal einen ungeheuren Schwung, eben auch diskursiven Schwung gegeben hat.
Mhm. Und dann eben, er lief ja im offiziellen Programm, im Wettbewerbsprogramm außer Konkurrenz. Lars von Trier hat dann noch ein bisschen provoziert, auf hübsche Weise. Er hat einen Pullover getragen, darauf stand, war die Palme von Cannes zu sehen und es stand drauf Persona non grata. Das war so ein bisschen die Zunge rausstrecken Richtung Frankreich. Ich bin jetzt hier in Berlin und hier mag man mich. So ist mir das vorgekommen. Gab es denn Personen, die Sie ganz besonders beeindruckt haben, Peter Klaus?
Ja, bei mir war es die zweite Frau in Nymphomaniac, Charlotte Gainsbourg, erleben wir in diesem ersten Teil ja als schon Ältere, die sich erinnert und in den Erinnerungen wird sie von einer anderen Schauspielerin, einer Debütantin, Stacey Martin, verkörpert. Und diese Frau war für mich einfach eine Entdeckung, ein Vulkan an Schauspielkunst, eine ganz zarte Persönlichkeit, die noch in den schlimmsten Momenten ganz rein wirkt. Ich hätte die wahnsinnig gern mal in den Arm genommen und ihr gesagt, wie großartig ich dieses Spiel fand. Ich bin ihr leider nicht begegnet, aber diese Frau ist für mich eine Schauspielerin, von der ich noch ganz viel in den nächsten Jahren erwarte. Es war für mich wirklich erhellend, aufregend, ganz wunderbar.
Ja, dafür sind ja solche Festivals zum Glück auch immer bekannt, dass man wirklich großartige, junge Entdeckungen machen kann. Kathleen Nicodemus, und für Sie?
Ja, ich gehe jetzt noch mal ein bisschen runter im Alter. Ich fand den Hauptdarsteller des ersten deutschen Wettbewerbsbeitrages, Ivo Pietzka, in Jack von Edward Berger, großartig. Und ich finde es ja dann oft, ist so eine wohlfeile Begeisterung über Kinder, weil Kinder sind ja immer irgendwie niedlich und toll und ganz schlimm, wenn sie dann auch Darstellerpreise bekommen. Aber in diesem Film, der von zwei kleinen Jungen handelt, die ihre Mutter in Berlin suchen, die sind letztlich verwahrloste Kinder, die da ein paar Tage durch Berlin streuen. Diesen Jungen, der hat diesen Film getragen und es ist gar nicht so wichtig, wie dann der Film war. Das war dann sozusagen eine ganz tolle Eröffnung, sozusagen erster deutscher Film mit einem so großartigen kleinen Darsteller.
Und jetzt sind wir schon mittendrin in der Besprechung der Filme, die im Wettbewerb liefen. Und ich möchte gerade noch bei diesem Film bleiben, bei diesem Jack. Das ist einer von mehreren Filmen, die lief, die das Thema Kinderverwahrlosung zum Thema hatten. Und mit einem Debütanten, der war 12 Jahre alt, soviel ich weiß, hat noch nie in einem Film gespielt. Und dieser Film spielt ja in Berlin. Und man hat ihn ja, das ist eine Mutter, die überfordert ist, die viel zu jung zwei Kinder hat, zwei Söhne. Diese Kinder, die leben mit ihrer Mutter in, lustigerweise nicht in so einem Brennpunktgebiet, in Hochhaussiedlungen, sondern eigentlich ganz normal, ganz bürgerlich im Berliner Westend. Und die Mutter geht dann ab und zu mal einfach weg, hat einen neuen Freund, verschwindet, ist überfordert. Und diese Kinder laufen dann durch dieses Berlin sehr verloren. Keiner eigentlich interessiert sich für zwei Kinder, die alleine sind. Das ist ein erschreckendes Bild, was hier von der Stadt, in der wir gerade sind, auch gezeichnet wird.
Ich fand es gar nicht so erschreckend, weil der Regisseur Edward Berger fokussiert ja mehr auf die Kraft dieser Kinder. Dieser Kinder, die die Zukunft als Versprechen nehmen, die fest davon überzeugt sind, dass ihre Mutter die beste Mutter der Welt ist, die übrigens vom Film, vom Drehbuch, von der Inszenierung auch nicht denunziert wird. Also wir sitzen nicht da und sagen, um Gottes Willen, das ist eine Rabenmutter, sondern wir verstehen diese junge Frau auch, die ist lebenshungrig und sie hat einfach nicht die Kraft und auch nicht den Überblick, alles miteinander zu koordinieren. Und was Katja Nicodemus über diesen jungen Hauptdarsteller Ivo Pietzka gesagt hat, kann ich nur unterschreiben. Der Junge hat mich tief beeindruckt. Ein Film, dessen Bilder, dessen Momentaufnahmen von der kleinen Suche nach dem kleinen Glück lange, lange in einem drin bleiben und einen über die Tage dieses Festivals immer wieder eingeholt haben.
Liegt ja auch, also liegt erstens am Jungen, fand ich. Es liegt aber auch daran, dass der Regisseur Edward Berger wirklich ganz nah immer an diesem Jungen dran bleibt. Also konsequent die Perspektive dieses Jungen einhält und ganz nah auf seinem Gesicht auch bleibt. Man sieht jedes Schweißtröpfchen, wenn der Junge mal wieder gerammt ist oder so. Das
ich gebe Ihnen beiden recht. Und ich fand aber trotzdem, dass dieses Berlin-Bild schon auch interessant war, weil ich meine, wir leben in einem superreichen Land, also uns geht es wunderbar hier in Europa. Und dass man dann sieht, wie sozusagen in der Mitte der Gesellschaft dann sowas passiert und wie es diese mangelnde Hilfsbereitschaft gibt und wie diese Jungs letztlich fast unsichtbar teilweise sind. Also man wird doch mal fragen, wie geht's dir denn und was machst du denn hier? Ich fand das dann doch in dem Film auch sehr bezwingt und mit einer gewissen Logik geschildert, dass die Leute alle keine Zeit haben, in ihren Sachen nachgehen und wer will sich da jetzt um diese beiden Kinder da, die sich an den Hals binden.
Und denken, das kann bei uns gar nicht sein, dass die quasi obdachlos und alleine da rumstreifen. Ja. Es gab noch mehrere Filme, einen, der auch von einem Kind spielt, das von der Mutter verlassen wird. Das ist der Film von Claudia Liosa, die hier 2009 mit La Teta Asustada den Goldenen Bären gewonnen hat. Sie macht einen Film über eine tragische Familiengeschichte eines Jungen, der verantwortlich ist für den Tod seines Bruders, wobei dieser Bruder eigentlich schwer krank ist. Und die Mutter kann das nicht verkraften und verlässt ihn und wird zur Heilerin. Und dieser Sohn sucht dann später seine Mutter wieder oder sucht die Konfrontation wieder. Also hier haben wir auch wieder das verlassene Kind, aber aus anderen Gründen. Das ist ja eine Art Verwahrlosung aus Trauer raus.
Und dieser Film arbeitet ja auch auf eine ganz interessante Weise mit Rückblenden. Also wir kriegen erst eine Geschichte erzählt, in der dieser Junge erwachsen ist. Und dann geht der Film in die Vergangenheit und zeigt eben diese Geschichte mit dem kranken Bruder. Ich fand das ein bisschen merkwürdigen Film, weil er sowas Esoterisches hat. Es geht ja auch um eine Wunderheilerin. Also die Mutter wird dann sozusagen als aus einer Art Kompensation für den Verlust des kleinen Bruders wird sie dann Heilerin. Und das mit diesem Thema konnte ich eigentlich überhaupt nichts anfangen. Ich fand nur sehr beeindruckend, wie dieser Film die nordamerikanische Landschaft gezeigt hat, wie überhaupt in diesem Film unglaublich viele kalte Landschaften, Schneelandschaften.
Ja, das war dieses Jahr
auffällig. Das war so eine der wärmsten Berlinalen außerhalb des Kinos seit langem. Aber im Kino da pfiff einem doch ein sehr kalter Wind, in jeder Hinsicht emotional und auch landschaftlich um die Nase.
Mhm. Ja, Loft, das ist ein Film mit tollen Bildern, wo die Bilder Spielräume auch eröffnen für die Schauspielerinnen und Schauspieler. Aber mir ging es ganz genauso wie Katja Nikodemus, dieser esoterische Quark, der da breitgetreten wird, der hat mir einfach nicht geschmeckt.
Claudia Liosa, die ja so ganz sperrige Filme gemacht hat bisher, also Made in USA oder Made in USA und La Teta Asustada, das sind Filme, die erschrecken, die ganz sperrig sind. Dieser hier hat sie nicht erschreckt.
Nö.
Gar nicht. Auch nicht.
Der Schnee, ja, es gab viel Schnee in den Filmen, das ist mir auch aufgefallen, ästhetisch ist natürlich, wie Sie sagen, auch ein emotionales Abbild, emotionale Kälte, Schneekälte. Auch einer der vielen chinesischen Filme spielt im Schnee, der heißt sogar im englischen Titel Black Coal Thin Ice, also da ist kein Schnee, da ist Eis. Gemeint Bai Re Yan Huo heißt er auf Chinesisch von Tiao Yinen. Und China, drei Filme im Wettbewerb. Ein chinesischer Juror, Tony Leung, also aus Südchina. Ist China das kommende Filmland? Übernimmt China jetzt auch im Film quasi die weltweite Führung? Katja Nikodemus.
Man kann sagen, ja, zum Teil. Man muss sich eben vorstellen, es gibt in China einen wahnsinnigen Aufschwung. Es ist ein riesiger Kinomarkt. In China werden, glaube ich, bis Ende des Jahrzehnts sollen 10.000 Kinos, also Multiplexe, gebaut werden. Also das Internet kann da der Renaissance des Kinos überhaupt nichts anhaben. Und es gibt in China eine riesige Mittelschicht, die ist hungrig nach interessanten Filmen, also nach Arthouse-Filmen, die sozusagen diesen Fantasy-Quatsch und diese großen Kostümspektakel und Schwert- und Zauberspektakel nicht mehr unbedingt sehen will. Und diese Mittelschicht, die hat das Potenzial, ein wirklich interessantes, großes Publikum zu sein. Und wenn die chinesische Mittelschicht in einen Film geht, in einen kleinen Arthouse-Film, dann ist das ein riesiger Erfolg. Und deswegen werden diese Filme produziert und landen eben auch auf Festivals wie der Berlin. Und ich finde es eigentlich toll, dass wir dann von diesen China-Bildern auch profitieren.
Und das Interessante ist allerdings dann auch noch, und da müssen wir die Entwicklung abwarten, wie sieht es mit der Zensur aus? Die ist nach wie vor sehr aktiv. Selbst ein Wild-West-Film, also ein Eastern wie No Man's Land, ein Film, da wird ein Anwalt sozusagen durch die Wüste geschickt und es passieren, ich weiß nicht wie viel Morde. Dieser Film musste 5 Jahre auf Eis liegen, weil die Zensur einiges dagegen hatte. Wir als Mitteleuropäer sitzen da und staunen. Und wo geht's dahin? Wird es möglich sein, dann auch gesellschaftskritisch noch stärker zu werden in diesen Filmen, nach denen das Publikum giert? Ich glaube, das ist auch eine ganz spannende Frage. Und da hat das Festival natürlich auch die Aufgabe, so ein bisschen zu helfen, ist vielleicht schon zu viel gesagt, aber durch das Zeigen von Filmen den Verantwortlichen dort im Land Denkanstöße zu geben.
Mhm. Ich muss da Peter Klaus sehr recht geben. Man wird durch diese Filme noch neugieriger auf weitere Filme. Und das Interessante ist ja zum Beispiel, dass der Regisseur Ning Hao von diesem Western, der in der Wüste Gobi spielt, der so von einer Gewaltspirale handelt, dass der diesem Film so eine Art Happy End angepappt hat. Das aber als Happy End absolut durchschaubar ist. Sozusagen, hier, seht ihr Zensoren, es geht irgendwie gut aus. Und trotzdem muss man sagen, sieht man wirklich ein Dokument der chinesischen Gesellschaft, und die Zensoren haben ja gesagt, ihnen ist das Menschenbild dieses Films zu verkommen, zu wenig vorbildlich, kann man nur sagen, ja super, dass der Film es auf die Berlinale dann nach 4 Jahren oder 5 Jahren geschafft hat.
Dass er dann tatsächlich kommt. Mir hat mal ein chinesischer Filmemacher gesagt, die Zensur, die reizt uns, die ist auch gut für uns, weil wir dann noch mehr nachdenken müssen, wie können wir denn die Geschichten so erzählen, dass sie durch die Zensur kommen und doch eben die Gesellschaftskritik wirklich darstellen, also das quasi auch als kreativen Anstoß sehen. Also China, ein Land am Kommen, wir haben über den einen Film noch nicht gesprochen. Einer ist so ein, ist eigentlich, spielt im Mikrokosmos eines blinden Massagezentrums. Er heißt Blind Massage. Das sind lauter Blinde, die zusammen einen Massagesalon führen, oder nicht, also einen medizinischen Massagesalon führen. Die leben da, arbeiten da und da entspinnen sich ganz viele Beziehungen, Familienprobleme und so weiter. Also das ist so ein Mikrokosmos, der da dargestellt wird. Da habe ich wahnsinnig unterschiedliche Stimmen gehört. Es gibt Leute, die sagen, das war ihr absoluter Lieblingsfilm am Festival. Es gibt Leute, die haben ihn wirklich nicht gemocht. Wie ging es Ihnen?
Also ich habe mich auch mit vielen Leuten über diesen Film gestritten. Ich konnte damit nicht so viel anfangen. Aber ich muss sagen, auch da, das China-Bild, ja, das man sieht, ist dann doch interessant, wie die Kamera in diesem Massagesalon sich so vortastet, als sei sie selbst blind oder sehbehindert, und wie man dann doch in diese Lebensform, die Enge, es gibt unheimlich viel Sex, es wird ständig gegessen, wie man da so reinkommt, dann hat man schon das Gefühl, Kino ist irgendwie auch ein Fenster zur Welt, oder man kann auch mal durch dieses Fenster durchgehen. Mit dem Film selbst konnte ich dann nicht so viel anfangen, weil die Geschichte dann doch auch so ein bisschen wirr und auch teilweise ein bisschen kitschig wird.
Kann ich nur sagen, genau so ging es mir. Interessant natürlich auch die Bilder außerhalb dieses Massagesalons. Wir gehen beispielsweise in ein Bordell, das getarnt ist als eben ja Massagesalon der Lust, oder ich weiß gar nicht, wie man das ausdrückt, professionell. Und wie da auch dann die Beziehungen gezeigt werden, wie auch die Beziehungen von sehenden und nicht sehenden Menschen gezeigt wurden. Hochinteressante Momentaufnahmen, die aber nicht wirklich für mich zu einem packenden Film zusammengefügt wurden.
Ja, es wird sich zeigen, ob der chinesische Film ganz angekommen ist. Ein anderes Land, was natürlich auch sehr viele Filme im Wettbewerb war, war Deutschland selber. Das ist natürlich logisch. Wir sind in Berlin. Der deutsche Film war sehr stark vertreten dieses Jahr.
Ja, ich fand eigentlich dann interessant, welches differenzierte, vielfältige Bild diese Filme von unserem Land gezeigt haben. Wir haben ja schon über die verwahrlosten Kinder gesprochen. Es gab einen Film über Soldaten in Afghanistan. Es gab einen Film, der in die Zeit der Aufklärung, Schiller, die Klassik, eine Liebesgeschichte um 1788 ging. Es gab einen Film, der religiösen Fundamentalismus in Süddeutschland behandelt hat. Das fand ich dann schon sehr interessant, dass ich dachte, hey, so wie wir jetzt uns Filme aus China angucken, Leute, die zur Berlinale kommen, sehen dann doch auch interessante Deutschlandbilder.
Und wie ganz viele Deutsche auch ein anderes Deutschland entdecken, das sie nicht kennen. Gerade dieser in Süddeutschland spielende Film, heißt Kreuzweg von Dietrich Brüggemann, hat viele Diskussionen ausgelöst, weil es Leute gibt, die sagen, sowas gibt's doch gar nicht in Deutschland. Eine Familie, die so fundamentalistisch katholisch ist, dass das Kind geopfert wird oder sich selbst opfert, wie es in diesem Film passiert. Und wer durch Deutschland reist, weiß, dass es das sehr wohl gibt und dass wir eben keineswegs ein homogenes Land aller glücklichen, fröhlichen Menschen sind, sondern dass es hier wie in jedem Land der Welt natürlich eine sehr heterogene Gesellschaft ist. Und das finde ich auch gut, dass die Berlinale am Anfang, habe ich gedacht, mein Gott, gleich 4 deutsche Filme, müssen wir so viel Werbung fürs eigene Kino machen? Ja, warum eigentlich nicht? Cannes macht es auch in Venedig fürs italienische Kino, ganz klar. Und es waren tolle Filme und ich persönlich hoffe auch, dass vielleicht der eine oder andere Preis nach Deutschland geht.
Da können wir dann noch spekulieren, ganz am Ende der Sendung. Einer der deutschen Filme war ein Kostümschinken. Also jedem Festival ist ein Kostümfilm. Ich sage despektierlich Schinken, vielleicht sollte ich das zurücknehmen und sagen, ein Kostümfilm. Sie haben
es
schon angedeutet.
Nein, sagen Sie es doch nicht, immer alles zurücknehmen.
Gut, ich sage es. Es war ein Kostümschinken. Mir persönlich hat er gar nicht gefallen. Es ging um Friedrich Schiller und seine Beziehung zu den zwei Schwestern, zu seiner Frau und ihrer Schwester. Und es wurde so eine Ménage à trois aufgebaut. Das war ein ganz langer Film, ein sehr geschwätziger Film, sehr humanistisch, bildungsbürgerlicher Film. Sie haben gerade reagiert, Peter Klaus, hat er Ihnen gefallen?
Ja, ich war hin und her gerissen. Es gab Momente, wo mir die Tränchen kullerten. Ich habe geschmunzelt. Ich fand viele Einfälle des Regisseurs Dominik Graf in diesem Film, die geliebten Schwestern, was gerade auch die optische Gestaltung, was zum Beispiel die Verwendung von Briefen anging, den Umgang mit dem Wort. Es wird ja in diesem Film nachgedacht, wie Worte Gefühle transportieren oder verhindern können. Ich fand ganz viele Details hochinteressant. Und ich blieb trotzdem draußen und dachte, mein Gott, was ist das für eine gekünstelte Anordnung? Und dann außerdem, Entschuldigung, ich bin ein großer Schiller-Verehrer und Schiller als Heulsuse. Ja. Nein, damit konnte ich nicht.
Aber jetzt, bevor wir zum Schluss kommen, noch über unser aller Favoritenfilm, müssen wir unbedingt noch sprechen. Das ist Boyhood von Richard Linklater. Richard Linklater, der Before Midnight, Before Sunset, After Sunrise gemacht hat. Der hat einen Film über 12 Jahre hinweg gedreht. Langzeitstudien gibt's im Dokumentarfilm, aber im Spielfilm sind sie so noch nicht gedreht worden. Eine Kindheit während 12 Jahren gefilmt. Warum ist das? Warum hat der uns alle so umgehauen? Da gab einen riesen Applaus in der Pressevorführung.
Naja, weil dieser Film, das Tolle ist ja, dass er den Alltag dieses Jungen zeigt, wie der aufwächst und auch den Alltag der Eltern, weil dieser Film eben sozusagen eigentlich zu einer universalen Metapher für Kindheit, Jugend und Adoleszenz wird. Da kann jeder dran anschließen. Die erste Liebe, die Auseinandersetzung mit den Eltern. Und es gibt kein großes Drama, es gibt keinen Tod, es gibt keinen Unfall mehr. Die ganze Zeit, wann beginnt eigentlich der Plot? Und irgendwann ist man wirklich drin und folgt wirklich diesem Jungen über 12 Jahre hinweg. Die Mutter wird ein bisschen dicker, der Vater kriegt einen Schnurrbart, Ethan Hawke und Patricia Arquette spielen die Eltern. Und ich fand das ein großartiges Panorama des Lebens.
Ist ein Film, bei dem ich einen Begriff benutze, den ich ganz selten benutze, ein Meisterwerk.
Ein Meisterwerk und Ihr Bärenfavorit?
Absolut, von mir würde er alle Preise bekommen. Die Schauspieler hinreißen, das Drehbuch, das muss man wissen, das Drehbuch war vor 12 Jahren schon fertig und die haben das durchgezogen. Die Regie, die Inszenierung, für mich, alle Preise wird er nicht kriegen, aber den Goldenen Bären sollte er schon kriegen.
Also ein Film, der sehr ohne große Dramatik auskommt und gerade deswegen so dramatisch ist. Katja Nikodemus, ist es auch Ihr Bärenfavorit?
Ja, ich möchte Ihnen beiden dann noch am Schluss kurz widersprechen, weil Sie den Dominik Graf so niedergemacht haben. Ich fand das kein Kostümschinken, eher, um im Bild zu bleiben, Bündnerfleisch. Ich fand das einen wunderbaren Moment der Aufklärung, sozusagen 1968 um 1788, ein fragiles Liebesdreieck und gerade interessant vor diesem Film über den christlichen Fundamentalismus heute, dass man dachte, hey, es ging auch mal anders. Es gab Aufbruch, es gab Toleranz, es gab Freiheit und man sieht diesen drei jungen Menschen dabei zu und ich würde mich freuen, wenn dieser Film irgendetwas gewinnt.
Also, das war's von uns, von Berlin. Morgen Abend werden an dieser 64. Berlinale die Bären verliehen. Unsere Bären sind jetzt vergeben. Vom Festival Geschehen in Berlin verabschieden sich Katja Nikodemus, Filmkritikerin bei der Zeit, Peter Klaus, freischaffender Berliner Filmkritiker und ich, Brigitte Hering. Wir gehen jetzt noch die letzten Filme schauen von dieser Berlinale und ich gebe zurück ins Studio Basel.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.